Perfekt, danke. Ja, wo steige ich ein? Am besten da, wo wir am Mittwoch waren. Da haben wir uns auf Jitzi auch ein bisschen so zum Bibelabend oder Hauskreis getroffen, unterhalten. Und da war eine Stelle dran aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15. Da ging es um den Weinstock. Das ist jetzt noch nicht der Predigttext, aber der Einstieg dazu. Da möchte ich bloß nochmal die ersten vier Verse lesen, Johannes 15, die Verse 1 bis 4. Jesus sagt da: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg, und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Und zweimal kommt in diesen ersten vier Versen vor, dass da was passiert. Dass da einer am Kultivieren, am Machen ist. Und zwar der Vater, er reinigt die Reben. Und da haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten. Und hier kommt ja praktisch sowas, wo uns ein bisschen vielleicht gedanklich durcheinander würfelt, weil es heißt, der Vater reinigt, das ist was Aktives, was er jetzt tut an seinen Kindern, da kommen wir nicht aus. Also jeder, der ein Kind Gottes ist und der heute Morgen hier sitzt, der erfährt es. Dass der Vater sich in spezieller Weise um ihn kümmert, um den Volkmar, um jeden, der hier sitzt. Und der Vater weiß, wie er das tun soll und tun muss. Und auf der anderen Seite sehen wir in den Versen auch, ihr seid ja schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Das heißt, einmal ist was passiert, wo grundsätzlich eine Reinigung da ist, aber auf der anderen Seite passiert auch was, wo ständig notwendig ist, dass Gott an uns was tut. Und da haben wir ein bisschen überlegt und uns ausgetauscht drüber. Und das war für mich ein Anstoß, auch drüber weiter nachzudenken. Ja, wenn das so ist, dass der Vater uns reinigt, wie passiert es denn? Tatsache ist es, dass es so vorkommt, aber wie passiert es? Gibt es irgendwie im Neuen Testament Hinweise darauf, wie sowas vor sich geht? Kann ich das blockieren? Kann ich es beschleunigen? Kann ich stillhalten? Was muss ich tun? Gibt es da was? Und wo beginnt es? Also meine Überlegung ging dahin, dass ich gemerkt habe, im alten Leben ohne Jesus, da hat man sehr intensiv und exzessiv geübt, wie es geht, ohne Gott zu leben. Das können wir perfekt. Und wir merken auch als Kinder Gottes, die eine neue Natur haben, die wiedergeboren sind, dass solche Muster und so ein Verhalten so tief in uns irgendwo noch drin steckt und gar nicht automatisch weg ist, wenn wir uns zu Jesus bekehren. Und dass es einen Veränderungsprozess braucht, dass das abgelöst wird durch was Neues. So, jetzt komme ich zum Text. Den findet man im ersten Petrusbrief. Also ich hoffe, ihr könnt bis hierher mir schon mal gedanklich folgen und sagt nicht jetzt, was will ich mit dem anfangen? Wozu brauche ich das? Ich hoffe, ihr könnt da ein bisschen mit einsteigen in die Überlegung. Was braucht es zur wirklichen Veränderung? Wie kann der Prozess, dass der Vater uns reinigt in unserem Leben, für uns nachvollziehbar sein und irgendwie uns vor Augen sein, Mensch, da stehe ich ja aktiv mittendrin. Da will ich nicht blockieren, da will ich mich nicht rausnehmen, da will ich wirklich so sein, dass das gut an mir passieren kann. So, 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 13 bis 16 lese ich mal. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr in eurem ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Aha, da sehen wir schon mal die Richtung, wo es hingehen soll. Wenn Gott heilig ist und es sein Wesen beschreibt, dann sollen wir in das gleiche Bild, in die gleiche Art verändert werden, wie er ist. Das hat er vor. So, jetzt herrschten früher bestimmte Sachen und Eigenschaften, die nicht gut waren. Und die sollen praktisch neu werden. Und ich kann nicht den ganzen Text heute bringen, weil ich nur bei dem ersten schon hängen geblieben bin. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Und ich dachte mir, das ist doch mal cool. Wenn ich mir Gedanken mache, wie kann Veränderung praktisch passieren, dann habe ich hier schon mal einen Hinweis, wo ich aktiv aufgefordert bin, diesem Veränderungsprozess nicht im Wege zu stehen. Denn umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Oh, das ist natürlich ein sehr spezielles Wort, weil das mir heute gar nicht mehr so vor Augen haben, was damit eigentlich so gemeint war. Damals war es klar, was das bedeutet, für die Leute, die das gehört haben. Die hatten weite Gewänder, Kleider, was weiß ich an. Und das war der Schlapperlook des Alltags, sage ich mal. Und wenn jetzt was dran war, wo die sagen, jetzt muss ich aber was arbeiten konkret oder ich muss laufen, ich muss rennen, dann muss man das, was sonst um die Beine schlottert und nur behindert, dann muss man das zusammenraffen so, zusammennehmen. Dann gab es einen Gürtel und da hat man das zusammengezurrt. Dann war man frei und ungehindert für das, was man vorhatte. Ob es Arbeit war oder Laufen war, das kam auch vor bei denen, die jetzt im Kampf unterwegs waren, Soldaten oder so, da kommt der Ausdruck auch vor. Die hatten auch normalerweise weitere Gewänder und die mussten auch zusammengebunden werden, sonst wäre der Kampf, das wäre sinnlos gewesen. Die hätten gnadenlos verloren. Und hier heißt es, jetzt umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Puh, was ist das für ein Ausdruck? Die Lenden der Gesinnung umgürten. Da fängt es ja schon mal an, wo ich ins Stolpern komme. Gesinnung, was ist gemeint? Sind das nur meine Gedanken? Was? Ja. Und ich bin überzeugt, dass es auch so ist, dass Veränderung in meinen Gedanken, in meinem Denken, in meinem Bild, das ich habe, was aus dem Innern kommt, die Bibel sagt ja auch vom Herz, aber alles, was da drin steckt, an Vorstellungen, an Wünschen, an Zielen, an Gedanken, das muss irgendwie zusammengebunden werden. Und ich möchte jetzt mal so in eure Köpfe reinschauen. Das würde mich mal so interessieren, was ihr jetzt so denkt. Gut, dass wir das nicht können, aber Gott kann's. Und der weiß, wie das ziellos oft hin und her geht und Purzelbäume schlägt und in die falschen Richtungen geht. Und wir sind absolut nicht konzentriert. Nicht konzentriert ausgerichtet auf das eine, dass Gott unser Höchstes, unser Erstes ist. Wir haben so viele andere Ziele, so viele andere Wünsche, so viele andere Vorstellungen. Und allein die Gedankenwelt ist ja schon ein Geheimnis. Also da gibt es ja so echt Spezialisten, die beschäftigen sich mit dem Thema und die sagen, so wie der Mensch denkt, ist er auch. Und wir sehen das bei manchen Leuten, wo man denkt, irgendwas stimmt mit dem nicht, der geht immer so. traurig. Und da merkt man in seiner Vorstellung, in seinem Denken, er hat ein falsches Bild über sich, eine falsche Vorstellung, die muss gar nicht echt sein oder wahr sein, aber er denkt es und er verhält sich so. Ich glaube, das ist auch ein Prozess, wo Gott uns reinigen will in unseren Gedanken, dass wir richtig denken oder in die richtige Richtung denken. Petrus sagt hier, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern, hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Und wenn das schon deshalb steht oder darum, dann muss ich ja sofort schauen, ja, was war denn eigentlich die Verse davor? Warum soll ich mich so konzentrieren, gut unterwegs zu sein? Oder in diesem Heiligungsprozess nicht auszusteigen? Warum soll ich konzentriert bei Gott bleiben? Warum? Und die Verse davor, 1. Petrus, das könnt ihr wahrscheinlich schon aus dem Kopf raus sagen, was da alles vorkommt. Ich wiederhole es mal, ihr seid wiedergeboren, ihr seid Kinder Gottes, ihr habt eine lebendige Hoffnung, die nimmt euch niemand mehr weg, ihr habt ein unvergängliches Erbe vor euch, das ist sicher, ihr habt einen lebendigen Glauben, der hier bewährt und geprüft wird, ihr habt eine herrliche Freude, die vor euch liegt, ihr habt eine ewige Errettung. Das sind nur ein paar Punkte aus den Versen, die da vorkommen. Und weil wir das alles haben, soll man nicht sagen, ja super, alles gut, mir kann ja nichts mehr passieren. Ich kann mich relaxed in meine Komfortzone zurückziehen und Gott macht alles. Der Vater reinigt mich ja. Ich brauche nur da sitzen und das passiert. Das wäre doch ideal. Gott hat ein Konzept, wie er uns verändert und reinigt. Und dieses Konzept fängt oft hier und in meinem Herzen an, in meiner Ausrichtung, in meinem Ziel, in meinem Denken. Seid gefestigt in eurer Gesinnung, sagt eine andere Übersetzung. Seid nüchtern, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Zurrt es zusammen, konzentriert euch auf dieses Ziel. Und das ist extrem schwer, weil ich kenne mich selber, wenn es mir gut geht, dann kann ich es laufen lassen. Dann habe ich keinen großen Stress, wenn ich irgendwas nicht mache. Und das ist das große Problem. Seid nüchtern, seid bei klarem Verstand, seid wach, seid aufmerksam. Also das sind so ganz konkrete Aufforderungen, die hier stehen. Das fordert mich schon raus. Gürte dich. Sei entschlossen, sei willig, sei bereit. Gürte dich, das heißt, nimm weg oder lass weg oder nimm das in Zucht, was dein Vorwärtskommen in deinem Leben glaubenstechnisch behindert. Nimm das weg. Das ist eine Aufforderung an mich. Kann es sein, dass mir manches so schwer fällt oder misslingt, weil ich schlampig und unkonzentriert und gar nicht entschlossen unterwegs bin? Kennst du die Störenfriede in den Gedanken, die nur blockieren? Und wir erfahren das oft, wenn wir falsch über irgendeine Sache denken oder an Menschen denken, wie da sofort ein Bild im Kopf ist. Petra sagte letztens zu mir, wir haben uns gestern mit allen neuen Hundebesitzern getroffen, die aus dem, die gleichen Welpen haben aus dem Wurf, wo wir den Sammy jetzt haben. Und sie hat mal mit dem, nee, der war in einem Video zu hören, also von dem Vater vom Sammy, das Herrchen, das hat gesprochen in diesem Video und sie hat sofort ein Bild im Kopf gehabt. Wie sieht der aus? Ist der groß? Ist der alt? Ist der jung? Hat der einen Bart oder keinen? Und beim Rückfahren sagte mir der Mensch, der war jetzt ganz anders, als ich mir den vorgestellt habe. Das passiert sofort. Das passiert auch mit unserer Vorstellung, wie hat unser Leben als Jünger Jesu auszusehen. Wir haben sofort ein Bild im Kopf. Wir basteln uns was zurecht. Wie kann das funktionieren oder was ist gut, was ist nicht gut? Oder jemand hat uns angegriffen oder verletzt. Und wie sofort entsteht da gleich ein Bild und ein Konstrukt, warum er das getan hat und weswegen und weshalb. Das muss gar nicht der Wahrheit entsprechen, aber das ist so zementiert oft, dass es schwer ist, unbelastet auf ihn wieder zuzugehen, das zu klären. Ja, kann es sein, dass solche Störungen in meiner Gedankenwelt schon mich oft blockieren und mich hindern, richtig zu handeln und richtig zu reagieren? Ich meine ja. Und ich sage jetzt, wenn mein Verständnis nicht immer mit dem Wort Gottes abgeglichen und verglichen wird und wieder auf das Niveau gebracht wird, wo es richtig ist, ich muss es ständig prüfen anhand vom Wort Gottes, was in meiner Gedanken-, Emotions- und Wünschewelt los ist. Ich muss es ständig abgleichen mit dem Wort Gottes. Wenn das nicht mehr stattfindet, dann wird es schwierig, wenn es um Veränderung geht. Gott schafft es. Versteht mich richtig. Er wird uns an sein gutes Ziel bringen. Aber für uns wird es mühsam und stressig und das muss nicht sein. Wo negative oder Gedanken, die zerstören wollen, wenn meine Emotionen mich gefangen nehmen und mich kontrollieren wollen, dann bin ich irgendwie blockiert, genau das zu tun, was Gott eigentlich mit mir tun will oder was ich tun soll. Ich soll gute Gedanken haben. Ich soll Gedanken über ihn haben. Ich soll ihn vor Augen haben. Und die Bibel sagt, nicht nur umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, nimmt die in Zucht, sondern es gibt auch Stellen, die davon sprechen, kontrolliert die. Kontrolliert die echt. Ihr habt die Fähigkeit dazu. Die Welt sagt auch, wir müssen positiv denken, aber das ist hier ganz was anderes. Die Welt kennt nicht diesen Maßstab vom Wort Gottes. Die Welt kennt nicht den Heiligen Geist, der in uns wirkt. Die Welt kennt nicht, dass es möglich ist, Sieg zu haben, weil sie immer aus ihren Möglichkeiten schöpfen und stehen sich selber im Weg. Und wie genial ist es, dass wir als Kinder Gottes die Möglichkeit haben, in unserer Gedankenwelt gesund zu werden, heil zu werden. Das wünsche ich mir. Ich muss Hände machen, gell? Wenn irrige Gedanken ein falsches Bild über eine Person oder eine Sache oder eine Wahrheit entstehen lassen, die erscheint uns so real und so echt und ist letztendlich nur Betrug. Ist das nicht was, wo Schade ist, wo nur Konflikte verursacht, die nicht sein müssten? Interessant ist auch eine Stelle, wo es auch um Gedanken, Gesinnung, Herzenseinstellung geht oder Ausrichtung. Und das steht auch im Zusammenhang mit dem, dass wir neue Kreaturen sind in Christus, dass wir neue Natur in uns haben. Epheser 4, 21 bis 24 sagt, ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es die Wahrheit in Jesus ist. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel, also das frühere Verhalten angeht, den alten Menschen abgelegt habt, also ausziehen, das Alte, weg damit, der sie durch betrügerische Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werden in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also es ist die Möglichkeit, neue Gedanken, eben diese neue Gesinnung, echt anzunehmen, anzulegen und nicht im Alten stecken zu bleiben. Ich muss noch eine Stelle dazu nehmen, die Ähnliches sagt. Römer Kapitel 12, Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, das kam ja vorher schon in dem, was die Sabine gesagt hat. Wir sind in der Welt, aber nicht von dieser Welt. Und dort steht, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene, dass jeder von uns am Zug, wir sollen fähig sein, prüfen zu können, was gut ist, was vollkommen, was wohlgefällig ist. Werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Fängt irgendwo bei den Gedanken an. Fängt irgendwo bei den Vorstellungen, bei den Wünschen, bei den Zielen, bei der Ausrichtung an. Also Gedanken und Herz, das ist ja in der Bibel nicht so klar zu trennen. Das gehört zusammen. Oder die Seele, wenn die Bibel von Seele spricht. Aber die Gedanken, die kommen eben aus dieser Quelle raus. Und das soll erneuert werden. Und wir sollen es prüfen können. Womit? Genau. Was ist das für eine Kraft und was ist das für eine Hilfe? Was ist das für ein guter Maßstab? Und Hebräer sagt ja, Kapitel 4, Vers 12, du kannst es gleich aus dem Kopf zitieren, Alvin, wahrscheinlich. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es durchdringt. Das muss man gerade aufschlagen, gell? Ja. Hebräer Kapitel 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter oder Urteilsfäller der Gedanken und der Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Ein Richter der Gedanken und der Gesinnungen. Ja, hast du solche einschneidenden Erlebnisse noch mit Gottes Wort tagtäglich, die wirklich einschneiden, die trennen und dir deutlich machen, da bin ich völlig falsch in meinem Denken. Da will ich richtig denken. Und ich lasse mich beurteilen, ich stelle mich drunter. Ich lasse das Wort Gottes über dem stehen, was in meiner Gedankenwelt so vor sich geht. Und es ist ja so, wir reden ja hier nicht nur, wenn die Gedankenwelt in Ordnung ist und so, und das kann ja eh keiner sehen. Die Gedanken werden eben zu Taten. Und das, was ich tue, das kommt aus dieser Quelle, aus diesen Gedanken, aus diesen Ausrichtungen, aus diesen Zielen. Und wenn nicht da vorher was stattfindet, wo Gott eingreifen kann und es in Ordnung bringen kann, letztendlich werden meine Verhaltensmuster, das, was ich tue, was ich lebe, völlig daneben sein. Ich bin ja eingestiegen mit dem, der Vater will uns reinigen. Er will uns gut machen, er will uns in sein Bild verändern. Und das fängt da eben an, dass wir in unserem Vorwärtskommen auf der richtigen Spur sind. Es geht nicht ohne dem, dass wir konzentriert dabei bleiben, unsere Gedanken irgendwie immer wieder unter das Wort Gottes zu stellen. Bin ich da noch richtig? Denke ich da noch in der richtigen Richtung? Und das extreme Beispiel ist ja, wenn jemand nachtragend ist oder sich nicht versöhnen kann oder will, wie sich das in dem Denken und in dem Bild, in dem Kopf so festsetzen kann, dass du denkst, das ist ja schier unmöglich, dass die noch aufeinander zugehen. Wie soll das noch passieren? Und wenn da nicht dieser Cut vom Wort Gottes stattfindet, das mir sagt, und es ist deine Aufgabe hinzugehen. Es ist deine Aufgabe, Versöhnung zu suchen. Es ist deine Aufgabe, Versöhnung auszusprechen. Wenn da nicht das Wort Gottes so einen Cut setzen kann und ich sage, ja, so soll es sein und das will ich tun, dann wird da keine Veränderung stattfinden. Deswegen ist es so heilsam, dass wir uns intensiv und viel uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Und mir kommt es so vor, als ist es ein Verdrängungskampf. Ja, Das falsche Denken wird verdrängt und ersetzt gegen das Gute und das Richtige und das Neue, was aus dem Wort Gottes kommt. Durch das Beschäftigen mit dem Guten wird das Böse überwunden. Und das Allerbeste, was wir tun können, ist es, uns mit der Person des Herrn Jesus zu beschäftigen und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Je größer und je wichtiger er in unserem Leben ist und je mehr wir von ihm erkennen und verstehen, desto weniger beschäftigen wir uns mit Dingen, die falsch sind oder uns in die falsche Richtung bringen. Ja, ich will meine Gedanken mit dem Herrn Jesus teilen. Ich will sie ihm sagen. Und wenn sie nicht gut sind, dann darf ich sie ihm bekennen und um Vergebung bitten. Da gab es mal einen englischen Schriftsteller, der hat einen Satz gesagt, den finde ich sehr passend an der Stelle. Also, er war kein gläubiger Mann, aber ich finde, das passt einfach zu dem, wie die Bibel das beschreibt, wie wir funktionieren. Er sagte: Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Und dein Charakter, er wird dein Schicksal. Also das setzt sich immer weiter fort. Und darum finde ich die Stelle oder gerade diesen Vers aus dem Hebräer so heilsam. Das Wort Gottes schneidet was entzwei, was ich nicht trennen kann. Nicht um zu zerstören, sondern um zu heilen. Ich kann manche Muster nicht durchbrechen. Petra kennt es am besten, wo die sind, meine Macken und Fehler. Und mir fällt es oft so schwer, aber da ist die Lösung. Das Wort Gottes. Ich muss so konsequent mich immer wieder unter das Wort Gottes stellen. Dann ist das heilsam. Skalpell wäre auch ein gutes Wort hier, gell? Lass Gott das Skalpell ansetzen in deinem Denken und in deinen Denkmustern. 5 Uhr. Ja. Was dazu passt, möchte ich auch noch als Stelle zitieren. Das finden wir im 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 4 und 5. Denn die Waffen unseres Kampfes, also wir haben Waffen, jeder von uns kann die gebrauchen. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott. Zur Zerstörung von Festungen, so zerstören wir Vernünfteleien. Ja, das ist ja auch ein interessantes Wort, Vernünfteleien. Also wenn wir was berechnen oder uns planen oder zurecht legen oder beurteilen, es zerstört solche, wie heißt das hier, Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Puh, jeden Gedanken? Und wenn ich dann mal schlecht über den anderen denke, ach, das hat ja keiner gesehen. Aber Gott sieht es. Und da bin ich aufgefordert, das sollst du nicht tun. Das muss ich in Ordnung bringen. Auch wenn es keiner bemerkt hat. Auch wenn mich jetzt keiner irgendwie deswegen schief anschauen kann, weil er es ja nicht weiß. Ich muss das in Ordnung bringen. Da bin ich verpflichtet, da komme ich gar nicht aus. Ich muss jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Ich muss immer abgleichen und sagen oder mich korrigieren lassen, passt das mit dem Wort Gottes überein, ja oder nein? Und wenn nein, dann muss das geklärt werden. Du mit deinem Herrn. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, wenn das Schlappergewand meiner oft so heillosen Gedankenwelt nicht zusammengerafft wird und gebunden wird, dann wird es mich zum Stolpern bringen. Dann komme ich nicht vorwärts. Wenn ich nicht das bereinige, dann wird es mich verfolgen, dann wird es mich nicht vorwärts kommen lassen. Umgürtet die Gesinnung eurer Gedanken, eures Herzens. Und die Sprüche, die sind ja so voll. Ich habe da einige noch herausgeschrieben. Die Sprüche, wenn die um Gedanken redet und auch die Psalmen, da müsst ihr mal euch die Mühe machen, euch das ein bisschen mal so rauszusuchen. Was sagt das über die Gedankenwelt? Das ist sehr interessant. Nur dieser eine Vers aus dem ersten Petrus eben, gürtet die Lenden eurer Gesinnung, das hat mich bewogen, ein bisschen drüber nachzudenken. Ist das so wichtig? Ja, es ist elementar wichtig, dass ich in diesem Prozess der Veränderung und Heiligung vorwärts komme und Gott seine Arbeit damit tun kann. Das praktische Umsetzen ist jetzt ein bisschen kurz gekommen. Aber ihr könnt es mitnehmen. Ihr könnt euch nochmal überlegen daheim, ja, wie ist das bei mir so? Findet so eine Kontrolle, so ein Abgleich immer wieder statt? Bin ich intensiv so im Wort Gottes drin, dass ich weiß, was in der Situation, wenn da irgendwas in meinen Kopf kommt, was die Bibel dazu sagt? Aber wir können ja immer wieder nachschauen, das ist ja das Gute. Und ich muss sagen, das, was mich in dem Zusammenhang so tief beeindruckt, ist, was mir kam, als Jesus in der Wüste war, als er versucht wurde. Da musste er nicht lange nachschauen und nachschlagen, wo steht es? Der Angriff vom Satan war ja so gezielt und so massiv auf die Not gerichtet, und er wollte ja ihm so ein Bein stellen, dem Herrn Jesus, und meinte, er ist so schlau und so klug. Und der Jesus hat mit dem Wort Gottes zitiert. Und dreimal ist so genial, dass der Satan abziehen musste. Weil das Wort Gottes war so lebendig in ihm. Er kannte das so, dass er genau wusste, wie er es anzuwenden hat. Und das will ich mehr und mehr lernen, das Wort Gottes immer wieder neu so konkret anzuwenden, dass es mir hilft. Amen. Machst du noch das Schlussgebiet?
Dann machen wir das Schlussgebiet.